Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zur 40. Folge des Buches Hiob. Wir haben letztes Mal begonnen mit dem Thema Gottes Sturmrede. Kapitel 38 bis 41, Gott spricht aus dem Sturm heraus, akustisch hörbar zu Hiob. Und wir sind letztes Mal gekommen bis und mit Vers 7, aber es sind ein paar Details, die ich gerne noch hinzufügen möchte, und darum lesen wir noch einmal ab Vers 4, zunächst mal bis Vers 11. Darf ich bitten, Sven?
Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Meschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es ausbrach, hervorkam aus dem Mutterschoße, als sich Gewölk zu seinem Gewande und Wolkendunkel zu seiner Windel machte und ich ihm eine Grenze bestimmte und Riegel und Tore setzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, und hier sei eine Schranke gesetzt dem Trotze deiner Wellen?
Danke. Wir haben gesehen, Gott spricht über die Schöpfung, über die Natur, und er beginnt mit dem Thema die Erschaffung der Erde. Das führte uns zurück, letztes Mal, zu 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und Gott sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Die Antwort ist ganz einfach. Es gab mich noch nicht. Mich Hiob. Ja? Und wir können das genau auch für uns nehmen und sagen, wir existierten damals nicht. Wir waren nicht mit dabei. Aber in Johannes 1,1 lesen wir von Jesus Christus, dem ewigen Sohn Gottes. Lesen wir da Johannes 1, die Verse 1 bis 3.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles war durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist.
Also hier wird Jesus Christus genannt, das Wort. Und Johannes beginnt sein Evangelium mit der Feststellung, im Anfang. Das ist der gleiche Anfang wie 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und Johannes sagt, im Anfang war das Wort. Die Verbform im Griechischen drückt aus ein fortdauerndes Sein. Also Johannes sagt nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern im Anfang war das Wort. Weil das Wort eben Gott ist, ist es von Ewigkeit her. Und im Anfang war es. Aber worauf ich hinaus will, wenn Gott Hiob die Frage stellt, der in den Jahrhunderten nach der Sintflut lebte, wo warst du, als ich die Erde gründete? Nirgends. Aber Jesus Christus war im Anfang. Er war da. Und noch mehr, wir haben gelesen, er hat alles erschaffen, Vers 3. Alles wurde durch dasselbe, das heißt durch das Wort. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Also alles, was ab dem Anfang ins Dasein kam, kam durch Jesus Christus ins Dasein. Und es gibt keine einzige Ausnahme von etwas, das einmal nicht existierte und dann ins Dasein kam. Es gibt keine Ausnahme von etwas, das nicht durch Jesus Christus geworden war. Und damit wird klar, er selber ist der Ewige. Er war da und er hat es auch gemacht, die Erde gegründet. Wir haben letztes Mal gesehen, in diesen Versen 4 bis 7 wird die Erschaffung der Erde verglichen mit einem Hausbau. Es geht hier um Architektur. Schon der erste Ausdruck, das ist Wiederholung vom letzten Mal, als ich die Erde gründete. Das hebräische Wort meint das Fundament legen. Und dann heißt es weiter, dass in Vers 6, in was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Und wir haben letztes Mal bereits gehört, das hebräische Wort für Grundfeste hier meint eigentlich Sockelplatten. Ja? Und ist wieder ein Ausdruck aus der Architektur. Im Zusammenhang mit der Stiftshütte wird dieses Wort Eden, Mehrzahl Adanim, gebraucht für die mächtigen Silbersockel der Stiftshütte. Diese 5 Meter hohen Bretter, überzogen mit Gold, die standen fixiert auf Silbersockel, wie man das hier sieht. Und dieses Wort Sockel ist also hier verwendet, wieder ein Ausdruck aus der Architektur. Und dann haben wir gesehen, Vers 7, oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Wir haben letztes Mal gesagt, das ist eine Anspielung auf diesen festen Kern der Erde, der aus Nickel und Eisen besteht und der eigentlich der Eckstein ist, weil alle weiteren Hüllen, nämlich der flüssige äußere Kern und dann der untere Mantel, der obere Mantel und dann die kristalline Kruste der Erde, ist alles ausgerichtet nach diesem Kern. Ja? So wie der Eckstein eben die Mauerrichtungen angibt, nachdem er auf dem Fundament aufgelegt worden ist. Also alles aus der Architektur übernommen. Und was ich letztes Mal eben nicht gesagt habe, ist Folgendes. Diese Sockelplatten werden hier erwähnt. Und Gott sagt, in was wurden ihre Grundfesten oder Sockelplatten eingesenkt? Ich habe letztes Mal erklärt, dieser Ausdruck Platten ist eigentlich eine Anspielung auf die verschiedenen Platten, aus denen eben die Erdkruste, einerseits die ozeanische Kruste und dann auch die kontinentale Kruste, zusammengesetzt ist. Und diese Krusten, die liegen ja auf dem Mantel, der charakterisiert ist durch die Eigenschaft von einer gewissen Zähflüssigkeit. Und man kann sogar sagen, in gewissem Maß, die schwimmen da oben auf. Und jetzt wird hier gesagt, in was wurden ihre Sockelplatten eingesenkt? Wir können das jetzt beantworten. In den oberen Mantel. Und sieht man hier auf der Darstellung, hier die kontinentale Kruste. Die ist typischerweise viel dicker als die ozeanische Kruste. Sieht man, die ist viel, viel schmaler. Aber hier haben wir ein Beispiel, wie die ozeanische Kruste als Platte dann hinuntergedrückt wurde durch die kontinentale Kruste, in den Mantel hinuntergedrückt. Aber was auch auffällt, und das ist typisch, dass die kontinentale Kruste, die ist tiefer eingesenkt in den Mantel als die ozeanische Kruste. Und wirklich eingesenkt, weil eben der obere Mantel von Zähflüssigkeit, zuweilen ist er dann auch ganz flüssig, als Magma, da ist das eingesenkt. Wirklich so nach dem heutigen modernen Wissen der Naturwissenschaft. Und wir werden sehen, das Buch Hiob ist so voll von Details, die erst in der heutigen Zeit klar geworden sind. Und wir haben da letztes Mal schon gesehen, diese über 80 Fragen in dieser Rede Gottes sind Fragen, die Hiob zum Teil beantworten konnte. Die Frage konnte er beantworten: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Nirgends. Aber es gibt Fragen, die konnte er nicht beantworten. Und wir werden sehen, viele Fragen können wir auch heute nicht beantworten. Aber es gibt Fragen, die konnte die Menschheit damals nicht beantworten und wir können sie jetzt beantworten. Aber es brauchte Jahrtausende. Also es geht gar nicht darum, dass einfach diese Fragen nicht beantwortbar wären. Aber es ist wichtig, ob man die Fragen beantworten kann oder nicht, sie machen uns deutlich. damals Hiob und auch uns heute, wer Gott ist. Wie mächtig, majestätisch, herrlich, einzigartig. Ja, und dann möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, den ich nicht erwähnt habe. Vers 7. Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Der Ausdruck Söhne Gottes in der Mehrzahl ist uns bekannt aus Hiob Kapitel 1 und 2 und bezeichnet dort
Engel.
Die Engel werden Söhne Gottes genannt, weil die Engel direkt von Gott erschaffen worden sind. Sie sind nicht entstanden über Generationen wie die Menschen, sondern man kann sagen, jeder Engel wurde direkt, und zwar durch den Sohn Gottes, durch das Wort, ins Dasein gerufen, erschaffen. Und darum werden sie Söhne Gottes genannt. Und da heißt es, dass also bei der Schöpfung der Erde, da jubelte die Engelwelt. Und später in der Heilsgeschichte sollte der Sohn Gottes Mensch werden und in diese Schöpfung hineinkommen, in Bethlehem geboren und in die Krippe gelegt. Und dann finden wir wieder die Engelwelt, die
jubelt.
Die jubelt.
Ja.
Schlagen wir auf, Lukas 2, die Hirten auf dem Feld. Zur Zeit der Geburt des Erlösers. Das Wort, das also damals war, im Anfang, ist Fleisch geworden, wie Johannes 1, Vers 14 das sagt. Er wurde ein wirklicher Mensch. Darf ich bitten, Lukas 2, Verse 8 bis 11.
11, nicht 13?
Okay. Ja, klar, weiter, bis Vers 14 sogar.
Ja, gut. Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davidstadt ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen.
Ja, vielen Dank. Also gewaltig diese Parallele. Und jetzt gehen wir weiter zu Vers 8, haben wir ja schon gelesen. Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Da haben wir jetzt eine Andeutung auf 1. Mose 6 bis 9, die Sintflut. Wir werden gleich sehen, dass das jetzt nicht mehr auf die Schöpfung geht, sondern auf die Sintflut. Also wir haben Verse 4 bis 7, 1. Mose 1 und 2, die Schöpfung. Und jetzt 8 bis 11, da haben wir die Sintflut. Als gewaltiges Ereignis, wo der Schöpfer schöpferisch und als Richter in Bezug auf die ganze Erde eingegriffen hat. Und Gott sagt: Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach? Hervorkam aus dem Mutterschoß, als sich Gewölk zu seinem Gewand und Wolkendunkel zu seiner Windel machte. Und ich ihm meine Grenze bestimmte. Am Ende der Sintflut hat Gott diese Grenze des Meeres festgelegt, nicht wahr? Und darum haben wir hier eine Anspielung auf die Sintflut vor uns. Wir können ganz kurz aufschlagen, 1. Mose 8. wo wir sehen, wie am Ende der Sintflut eben dem Meer ein Riegel geschoben wird. Ja, wir können lesen 1. Mose 8 nach Noahs Opfer in Vers 20. Da verspricht Gott in Vers 21, können wir da lesen.
Und Jehova roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Forthin, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht.
Danke. Also Gott verspricht, nie mehr soll wieder eine solche Sintflut über die Erde kommen, wie das geschehen ist in 1. Mose 7 und 8. Und dieses Versprechen hat Gott unterstrichen mit dem Zeichen des Regenbogens. Und das lesen wir in Kapitel 9. Können wir da lesen zusammen, Verse 11 und 12.
Und ich errichte meinen Bund mit euch. Und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut, und keine Flut soll mehr sein, die Erde zu verderben. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde.
Ja, also die Symbolik des Regenbogens wird hier von Gott erklärt. Und das bedeutet Gottes Versprechen, eine Sintflut wird nie mehr in der ganzen Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte wiederholt werden. Also dieses Symbol des Regenbogens, das ist seit Jahrtausenden besetzt. Das kann man nicht plötzlich für etwas anderes brauchen. Ja, das muss einem klar sein. Also das ist Verletzung des Urheberrechts. Ja? Martin?
1. Mose 8, 2, da steht ja, die Brunnen der Tiefe wurden verschlossen.
Ja, in 1. Mose 8, Vers 2 heißt es, die Quellen der Tiefe wurden verschlossen. Auf diesen Punkt kommen wir gleich noch. Das wird jetzt ganz wichtig werden. Aber ich wollte zuerst einfach festhalten, Gott hat damals dem Meer eine Grenze gesetzt. Und bevor wir auf diese Brunnen oder Quellen der Tiefe kommen, noch Psalm 104, wo auch die Sintflut vorgestellt wird, und zwar so, dass da beschrieben wird, dass die ganze Erde, also der ganze Planet, mit Wasser vollständig bedeckt war. Psalm 104, Vers 6. Und da lesen wir bis Vers 9.
Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt wie mit einem Gewande. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken.
Ja, also hier wird verheißen, das Wasser, das die Erde bedeckte, wird nicht mehr zurückkehren, um die Erde zu bedecken. Und damit ist klar, dass hier im Psalm 104 nicht von 1. Mose 2 die Rede ist, wo ja auch die Erde in der Schöpfungswoche beschrieben wird, vollständig mit Wasser, mit der Tiefe bedeckt. Und das Wort Tiefe in 1. Mose 2, also die Erde war oder wurde wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieses Wort Tiefe, das ist das gleiche wie hier, Vers 6, mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt, wie mit einem Gewand. Die Wasser standen über den Bergen. Das Wort Tehom auf Hebräisch meint Ozeantiefen. Das ist also nicht ein See, sondern das meint einen Ozean. Und bezeichnet also in 1. Mose 1, 2 den Urozean, der den ganzen Planeten damals bedeckte. Und erst am dritten Schöpfungstag kam das Festland herauf. Gott sagt, dass das Trockene sichtbar werden soll. Und das war also, geologisch kann man sagen, die erste Gebirgsauffaltung, die es gegeben hat. Und der Ausdruck, das Trockene, hebräisch Yabasha, das ist im modernen Hebräisch der normale Ausdruck für Kontinent. Da sagt man eben nicht Kontinent, sondern man sagt Yabasha, also Kontinent. Das ist der normale Ausdruck. Ja, so kam dieser Urkontinent hervor, aber in der Sintflut wurde nochmals die ganze Erde bedeckt, wie 1. Mose 8 ausdrücklich sagt. Auch über den höchsten Bergen lag das Wasser. Und nach der Sintflut hat Gott gesagt, jetzt gibt es eine Grenze für das Meer. Es wird nicht mehr zurückkehren. Vers 9 hier. Psalm 104, Vers 9. Und damit ist klar, hier ist von der Sintflut die Rede. Und nicht von 1. Mose 1, Vers 2. Und wenn der ganze Planet bedeckt war mit Wasser, Frage, wie ist das Wasser am Ende der Sintflut abgelaufen? Es gibt ja nirgends irgendwo so einen Ablauf und einen Stöpsel wie in der Badwanne, den man ziehen könnte und dann geht das Wasser. Wo ist das Wasser hin?
Also durch Bergauffaltungen, wie wir gesehen haben, durch eine Ozeanplatte, die sich über eine Kontinentalplatte schiebt und die dann auffaltet und natürlich auch Meeresgräben.
Ja, genau.
Das sind Milliarden, sogar Billionen von Hektolitern Wasser drin, unvorstellbar, was für Mengen da drin sind.
Ja, jetzt schau mal, genau, in Vers 8 wird das gesagt, die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt hattest. Also hier wird gesagt, dass die Berge sich aufgefaltet haben und Täler abgesenkt wurden. Und man muss auch sagen, ich werde gleich noch die Begründung weiter ausführen, die vorsintflutlichen Berge, die waren nicht so hoch wie viele nachsintflutliche Berge. Also Himalaya mit fast 9 Kilometern Höhe, das gab es vor der Sintflut noch nicht. Und die Wassermenge, die heute in den Ozeanen sich befindet, die würde eigentlich reichen, wenn man die Tiefen und die Höhen auf der Erde ausgleichen würde. Dann würde die Erde fast 3 Kilometer mit Wasser bedeckt sein. Also das Wasser für eine weltweite Sintflut, das haben wir auf der Erde. Ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, in der säkularen Astronomie ist man im Allgemeinen der Ansicht, dass es auf dem Mars vor angeblich 1 Milliarde Jahre eine Sintflut gegeben habe. Und da wäre also Mars ertrunken im Wasser. Aber heute sucht man ja mit allen Kräften nach ein bisschen Wasser auf dem Mars. Aber keine Seen sieht man, keine Ozeane sieht man. Und trotzdem die Überzeugung, es gab einmal eine Sintflut auf dem Mars. Aber interessant ist, dass wohl gleiche Leute sagen würden, die Geschichte mit der Sintflut auf der Erde in 1. Mose 6 bis 9, das ist eine Legende. Ja, aber das Wasser haben wir hier. Müssen wir nicht suchen gehen. Und es reicht also in dieser Weise, aber wie Philipp gesagt hat, durch das Auffalten der Gebirge und das Absenken der Meeresbecken konnte das Wasser zurückfließen. Und das war natürlich geologisch ein ganz entscheidender Prozess, denn schon im Sintflutjahr sind natürlich ganz viele Sedimentschichten entstanden. Aber bei diesem Abfluss sind viele Sedimentschichten gerade wieder abgetragen worden und dann neu aufgelagert. Das macht Geologie so kompliziert, weil da mit verschiedenen Ebenen und Prozessen gerechnet werden muss. Und so ist das Wasser also allmählich wieder zurückgegangen. Und jetzt sehen wir in Vers 7, Gott hat befohlen, er hat aktiv gehandelt in der Sintflut. Vor deinem Schelten flohen sie, die Wasser. Vor der Stimme deines Donners eilten sie weg. Und dann eben Vers 9, Gott hat ihnen eine Grenze gesetzt. Und auf das nimmt jetzt Gott Bezug. Vers 8 in Hiob 38. Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Und Vers 10. Und ich ihm meine Grenze bestimmte und Riegel und Tore setzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Und hier sei eine Schranke gesetzt, dem Trotz deiner Wellen. Und das ist die Erklärung, warum es keine Sintflut mehr geben kann. Lokale Überschwemmungen, ja. Aber kein Bedecken, kein neues Bedecken der Erde. Ja, du wolltest noch was kurz fragen?
Hier steht auch was von Kontinentalplattentrennung.
Ja, eben gerade hier hatten wir es ja, diese Grundfesten in Vers 6. Und ich komme noch auf eine weitere Stelle nachher zurück in Kapitel 9 von Hiob. Aber schauen wir jetzt noch etwas. Gott sagt, und wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Wann? Als es hervorbrach, hervorkam aus dem Mutterschoß. Das Meer, das bei der Sintflut über die ganze Erde kam, wird hier verglichen mit einer Geburt. Also, wir hatten vorher die Erde als eine architektonische Erscheinung. Und Gott ist der Architekt der Welt. Und jetzt geht es darum, die Erde wird gesehen als eine Mutter, die das Meer der Sintflut geboren hat. Und zwar, muss man beachten, hervorkam aus dem Mutterschoß. Das ist eine klare Anspielung auf die Geburt, ja? Das Baby, das aus dem Mutterschoß herauskommt. Aber dann haben wir vorher noch, als es hervorbrach. Dieses Wort hervorbrechen im Hebräischen wird zum Beispiel in Micha 5 benutzt für das Hervorkommen des Babys, das Durchbrechen des Babys durch den Geburtskanal. Ja, das ist ja immer ein ganz sensationelles Ereignis, eine Geburt. Die Mutter denkt, wie soll dieses Baby jemals da rauskommen? Das geht gar nicht, ja? Aber dann kommen die Wehen und der Muttermund wird geöffnet und der Arzt oder die Hebamme untersucht und sagt, oh, schon 6 Zentimeter offen, der Muttermund. Aber das reicht noch nicht, ja? Also noch ein bisschen weiter die Wehen kommen lassen, bis es dann etwa 10 Zentimeter erreicht hat. Und eben am Schluss im Zusammenhang mit den Presswehen, das Baby kommt durch den gesamten Geburtskanal hervor und bricht durch. Darum dieser Ausdruck durchbrechen. Und übrigens das gleiche Wort wird verwendet von dem Herrn Jesus selbst wollte jemand was sagen? Psalm 22. Und zwar, in Psalm 22, Vers 10.
Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoße an, von meiner Mutterleibe an bist du mein Gott.
Das ist bei dir ein Vers verschoben, dann wäre das also der Vers davor jetzt.
Jawohl. Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleibe gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten.
Jawohl. Hat jemand eine Übersetzung, wo das gezogen hat, anders übersetzt ist? Haben alle gezogen hat. Ja. Also es ist der gleiche Ausdruck wie durchbrechen in Hiob 38. Also gezogen, aber im Sinn von durchbrechen lassen, ja, durch den Geburtskanal. Und jetzt schauen wir, also Hiob 38, das Meer brach hervor, kam aus dem Mutterschoß hervor und haben wir noch einen weiteren Ausdruck, der auf Geburt hinweist. Sieht man das? Ja, das haben wir schon gehabt. Herauskommen, hervorbrechen, Mutterschoß, aber noch ein weiterer Ausdruck.
Windel.
Ja, Windel. Also es wird gesagt, dass Gott die Wolken als Windeln des geborenen Meeres, der Sintflut, eingesetzt hat und eben das Baby bekleidet hat. Ja? Darum heißt es, als ich Gewölk zu seinem Gewand machte, das ist das Erstkleidchen des geborenen Babys. Das ist auch ein besonderer Moment, ja? Wenn man das zum ersten Mal mit einem Gewand einkleidet und Wolkendunkel zu seiner Windel machte. Und nun ist Folgendes sehr beachtlich. Wir haben hier nochmals diese Darstellung von letztes Mal, die Erde mit ihrem inneren Aufbau. Da haben wir den festen Kern aus Eisen und Nickel und dann die nächste Schicht, der flüssige Kern und dann der Mantel. Da ist zusammengefasst der obere und der untere Mantel und darüber die Kruste, also die ozeanische und die kontinentale Kruste. Ja, alles nach dem Eckstein nachgeformt. Und nun ist es so, das ist eine Entdeckung der vergangenen Jahren. Das ist also, kann man sagen, ziemlich neue Erkenntnis der Geowissenschaften. Man hat jetzt, was man schon vor Jahrzehnten vermutet hatte, aber es war reine Spekulation, hat man jetzt konkret eben auch Belege finden können, im Mantel drin. Im Mantel drin gibt es unglaubliche Reserven von Wasser. Wie viel? Es gibt in der Literatur Wissenschaftler, die sagen, etwa dreimal so viel, wie die Ozeane heute fassen. Das ist unglaublich. Und es gibt solche, die sprechen sogar von mehr als 20 Mal so viel. Im Mantel drin. Und das ist typischerweise gebunden in ein sehr typischen Gestein von dieser Tiefe. Und auch in Diamant haben wir das gefunden. Diamanten, die aus der Mantelgegend hervorkamen, mit Wasser drin. Und wenn man das so zusammenrechnet, kann man eben so Hochrechnungen machen. Unglaubliche Mengen. Und jetzt hier auf dem Bild daneben sehen wir den mittelatlantischen Rücken, der ja ständig am Aufbrechen ist. Da kommt neues Magma, das den vergrößert. Und in dem Zusammenhang gingen ja auch die Kontinente Afrika und Amerika und Europa und Nordamerika auseinander. Und dieser Rücken ist also ständig in Bewegung. Und das ist eine Gegend von noch weiteren solchen entsprechenden Gegenden auf diesem Planeten im Meer, die man im Zusammenhang sehen muss mit, jetzt kommen wir, Martin, endlich zu 1. Mose 8, Vers 2. Und natürlich vorher, vor 8, Vers 2, noch 1. Mose 7, wo uns erklärt wird, wie wurde die Erde von Wasser überschwemmt in der Sintflut. 1. Mose 7, liest du, Sven, bitte Verse 10 und 11 und 12.
Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Jahre des Lebens Noahs, im 2. Monat, am 17. Tage des Monats, an diesem Tage brach auf die alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels taten sich auf. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte.
Ja, also wenn alle Feuchtigkeit in der Atmosphäre ausregnen könnte, dann ist das schon eine bestimmte Menge, die die Erde bedeckt. Aber es ist im Vergleich zu dem, was eben von unten her kam, ist es eine geringe Menge. Das meiste kam eben aus diesen Quellen der Tiefe. Und das Wort Tiefe ist wieder das Wort Tehom, also aus der Ozeantiefe. Und da brach das offensichtlich heraus und das führte natürlich zu unglaublichen Tsunamis. Auch durch das vulkanische Aufbrechen der ozeanischen Kruste, das führte zu unvorstellbaren Tsunamis, die dann vom Meer her das Festland überfluteten. Aber offensichtlich kam eben aus der Mantelgegend noch mehr Wasser in die vorsintflutlichen Ozeane hinein und so wurde die ganze Erde überschwemmt. Und darauf zielt eben Hiob 38, wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach, hervorkam aus dem Mutterschoß und so weiter. Und dann war die Erde so, wie auf dem Bild hier, bedeckt mit Wasser und die Wolken, die bildeten die Windeln des Meeres. Also Gott sagt, wer hat das alles gemacht in der Sintflut? Dieses gewaltige Ereignis, wo Gott als Richter der Welt in Erscheinung trat, die ganze Erde richtete, aber dabei gleichzeitig seine Macht als Schöpfer erwiesen hat. Und die Sintflut hat ja die ganze Oberfläche der Erde vollkommen verändert. Also die Sintflut selbst und die Bildung der Sedimentschichten damals und das Abtragen der bestehenden Berge und so weiter und dann das Rückfließen im Zusammenhang mit dem Auffalten der Gebirge und Absenken der Täler. Eine vollkommen neue Erde, kann man sagen, stand da nach der Sintflut. Und diese neue Erde sollte dann Noah und seine Söhne bevölkern neu. Und Gott sagt also, wer hat das damals gemacht? Und Hiob konnte die Frage beantworten. Du, Herr, hast das gemacht. Aber Gott hat damals geurteilt über die Bosheit des Menschen, 1. Mose 6. Und er hat gerecht gehandelt. Aber Hiob hatte Gott Fehler unterschoben im Zusammenhang mit seinem Leiden. Wir denken an Hiob 3, als er da diesen Ausbruch hatte, weil er merkte, die Freunde denken böse über ihn und er verwünscht seine Geburt und stellt quasi sein Leben als seine Geburt als Fehler in der Schöpfung hin. Und jetzt spricht der Schöpfer. Der sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Nirgends. Und du willst mir sagen, was recht und was unrecht ist. Wo warst du, als ich die Sintflut bewirkte? Als ein gewaltiger, schöpferischer Eingriff. Nicht wahr, wenn die in die Berge gehen und diese Berge bewundern, dann sieht man die Größe Gottes. Aber diese Berge sind nicht Folgen von 1. Mose 1, nur indirekt, sondern sind Folgen der Sintflut, wo Gott seine Schöpfermacht eben noch einmal erwiesen hat als Richter. Und dann schließlich am Ende der Sintflut, gegen das Ende der Sintflut landete die Arche auf dem Gebirge Ararat und das Meer floss zurück und da hat Gott eben diese Tore geschlossen und dem Meer festgelegt, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Gibt es bis dahin eine Frage oder eine Ergänzung, kurze? Ja, wenn alles so klar ist, bin ich so glücklich. Gehen wir doch weiter. Sven, lesen wir Verse 12 bis 15.
Hast du, seitdem du lebst, einen Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, dass sie erfasse die Säume der Erde und die Gesetzlosen von ihr verscheucht werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie in einem Gewande und den Gesetzlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen.
Danke. Jetzt geht es einfach um einen neuen Tag. Und Gott stellt die Frage, Hiob, Hast du jemals den Befehl gegeben, dass es morgen wird und die Sonne aufgeht? Natürlich ist die Antwort wieder ganz einfach. Nein, natürlich nicht. Aber Gott macht das jeden Tag. Und zwar eben, dass nach der Dunkelheit das Licht aufgeht. Warum sagt Gott hier nicht, Job, hast du, seitdem du lebst, je einem Abend geboten, dass es Nacht werden sollte? Das sagt er hier nicht, sondern sagt, hast du einem Morgen geboten? Das heißt, Gott stellt sich jetzt vor als der, der nach der Finsternis das Licht leuchten lässt. Und das war für Hiob, der in dem Moment ja immer noch todkrank war. Und ständig hatte er furchtbare Schmerzen. Wir haben gesehen, die vielen Hinweise medizinisch auf seine Krankheit und auf das Krankheitsbild. Es war ganz furchtbar. Und der Mann litt auch unter ganz starkem Fieber bis hin zu Trübung des Geistes. Das haben wir alles so gesehen. Und das ist immer noch so. Und Gott stellt sich jetzt vor als der, der Nacht der Finsternis. Und das können wir, diese Erfahrung, jeden Morgen neu machen. Er gibt das Licht. Und damit deutet der Hiob schon an, dass es eine Wende geben wird in seinem Leiden. In Kapitel 42 wird das dann Realität. Hiob wird gesund, der Todkranke. Und Gott gibt ihm alles doppelt zurück, was er verloren hatte. Und er bekommt sogar wieder Kinder, 10 Kinder. Und da können wir doch dazu lesen, Psalm 112, Vers 4. Das ist dieses wunderbare Motto der Hugenotten, die in ihrer Verfolgungszeit sich festgehalten haben an dem Spruch Post tenebras, Lux, nach der Finsternis das Licht. Liest du, Sven?
Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht.
Ja, das ist doch das Wunderbare, wenn wir als Gläubige in Nöte sind, dass wir wissen, das ist nicht das letzte Wort. Der Morgen kommt und mit ihm auch das Licht. Und das steckt dahinter. Also in jeder Frage, die Gott stellt, liegt eine moralische Botschaft, die an das Herz von Hiob sich richtet. Aber Gott spricht einfach über die Natur. Diese Übertragung musste Hiob selber machen. Ja? Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Es gibt manchmal Gläubige, die sagen, oh, diese Predigt war theoretisch. Aber es war alles aus der Bibel. Ja, aber es wurde ja gar nicht gesagt, was muss ich jetzt konkret am Montagmorgen machen? Ja, es gibt Predigten, wo man ganz konkret sagt, das musst du am nächsten Montag machen. Ja? Und in der kommenden Woche. Aber es gibt manchmal Predigten auch, wo man einfach spricht über das, was Gott in seinem Wort sagt und wie er gehandelt hat und wie Gott die Heilsgeschichte geführt hat und wie schließlich der Herr Jesus gekommen ist, um das größte Problem der Sünde zu lösen und so weiter. Und da sagt einer, aber was bedeutet das jetzt für mein praktisches Leben? Überleg mal selber. Es ist nämlich ein Problem für Prediger. Wenn sie für alle, die zuhören, sagen wir, das sind 50 oder 100 oder gar 300, müssten sie die Übertragungen machen. Ja, jeder ist wieder in einer anderen Situation. Und darum ist es wichtig, beim Zuhören sich jeweils zu überlegen, und was bedeutet das jetzt für mich? Also jetzt haben wir das mit dem Morgen angeschaut, die Sonne, die aufgeht, und was bedeutet das jetzt für mein Leben? Aber jeder von uns ist in einer ganz anderen Situation. Aber jeder weiß ganz direkt etwas damit anzufangen. Und dass der Herr eben einen Ausweg schafft, wie das, können wir noch aufschlagen, 1. Korinther 10 sagt, das ist doch auch so ermutigend, dieses Wort. Und gerade in Zeiten, wo man das Gefühl hat, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jetzt ist es zu viel. Und da lesen wir in 1. Korinther 10, Verse 12 und 13.
Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie tragen könnt.
Ist das nicht wunderbar, dieses Wissen? Gott schafft einen Ausgang in jeder Prüfungszeit. Und er weiß auch genau, wie viel wir ertragen können. Und es ist oft so, dass Menschen denken, so etwas könnte ich nicht ertragen. Aber der Herr gibt uns eben nicht die Kraft, bevor wir die Kraft brauchen. Er gibt uns schon eine bestimmte Grundkraft, ja? Aber in besonderen Momenten gibt er auch die besondere Kraft. Und darum ist es manchmal gar nicht nötig, dass man sich überlegt, ach, diese Geschwister haben das erlebt, zwei Kinder haben sie einen Autounfall verloren. Ich könnte mir nie vorstellen, wie ich da über das jemals hinwegkommen würde. Muss man sich auch gar nicht. Warum? Weil wir im Moment die Kraft gar nicht haben. Aber der Herr gibt die Kraft, sodass man die Prüfung schließlich bestehen kann. Das ist auch eine wunderbare Zusage, dass Gott nicht über unser Vermögen prüft. Und wenn wir trotzdem in Versuchungen gefallen sind, dann können wir nie sagen, Herr, du hast mir nicht genügend Kraft gegeben, sondern es ist unser Fehler, weil wir uns auch nicht die Kraft schenken lassen wollten. Aber eben den Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Und davon haben wir ein Gleichnis jeden Morgen, wenn die Sonne wieder aufgegangen ist. Und darum gibt es ja in den älteren geistlichen Liedern diese wunderbaren Morgenlieder, die von der güldenen Sonne sprechen und von Kraft und Mut für den neuen Tag und auch für die Kraft, die Gott gibt, für das Studieren und eben für alle Aktivitäten. Und das ist eben dieser Gedanke, der Gott, der Licht gibt nach der Finsternis, das ist der Gott, der uns auch geistlicherweise immer wieder das Licht gibt. Es ist dieser Gott, von dem der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, in Matthäus 5, 45, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute. Ja? Über die Gottlosen und über die, die umgekehrt sind und ihm nachfolgen. Aber dort steht nichts von der untergehenden Sonne. Sondern der Herr sagt eben, über alle Menschen lässt Gott die Sonne aufgehen. Jeden Tag ein Zeugnis. Und Gott spricht dadurch zu uns. Darum sagt Psalm 19, Vers 1, dass eben die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Und dazu gehört auch der Sonnenaufgang. Aber jetzt haben wir noch mehr. Er sagt in Vers 13, hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, dass sie erfasse die Säume der Erde. Ganz am Ende der Erde, dort geht die Sonne auf. Wie wir das hier auf dem Bild sehen. Durch die Drehung der Erdkugel natürlich. Dass sie erfasse die Säume der Erde und die Gottlosen von ihr verscheucht werden. Wie werden die Gottlosen durch die Sonne verscheucht? Ja, die Verbrecher brauchen Dunkelheit, um in Häuser einzudringen. Also die Morgensonne vertreibt sich. Die kommen um 4 Uhr. Nachts oder um 3 Uhr, die sagen ja nie, wann sie kommen. Und darum ist eben das Kommen des Diebes immer eine böse Überraschung. Und der Herr sagt selber in den Evangelien, wenn der Hausherr gewusst hätte, wann der Dieb durchgräbt, dann hätte er gewacht. Ja? Also wenn er weiß, um 4.05 Uhr ist er da, dann kann man sagen, guten Morgen. Ja? Oder auch nicht. Ja, aber eben die Sonne verscheucht die Gesetzlosen. Und dann Vers 14 sagt, sie, die Erde, verwandelt sich wie Siegelton. Und alles steht da wie in einem Gewand. Das ist natürlich für uns etwas schwieriger. Wir wissen, wie das geht mit CDs und mit, das ist auch schon wieder Schnee von gestern, und wie das geht mit ganz guten Sticks, die größten Geschwindigkeiten heute haben. Ja, aber wie war das mit Tontafeln und Siegel, also Zylindersiegel, die man im Altertum verwendet hat? Um ganz schnell etwas zu schreiben und Bilder zu machen, hat man eben im Altertum Ton ausgelegt, ja, und dann hat man, ich habe das so da, ein Zylindersiegel, ein Bildchen drauf und da sieht man die Keilinschriften und dann fährt man mit dem Siegel, mit dem Zylinder so über den Ton und dann wird das so abgebildet wie hier. Das ist so ein Ton, der Struktur bekommen hat durch das Rollsiegel. Mit der Schrift, alles da. Also so, man hat keine Drucker gehabt, ja, und keine Kopiermaschinen, aber das war's. Ja, der Prediger sagt ja, Prediger 1, es gibt nichts Neues auf der Erde. Ja, früher mit dem, heute mit der Kopiermaschine. Aber grundsätzlich neu ist das alles nicht. Es gibt nichts Neues unter der Erde, ja. In Israel, wenn man sich trifft, sagt man oft, Macha Dasha, was gibt es Neues? Und dann sagt man, indem man einfach aus Prediger 1 zitiert, Ein Chadash, Tachat HaShemesh. Es gibt nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja? Ja, und so haben wir das gemacht. Aber das Bild, das Gott hier verwendet, wenn die Sonne eben beginnt, die dunkle Erde zu beleuchten, in der Dunkelheit ist alles formlos. Und man sieht die Tiefenschärfe nicht und die Struktur sieht man nicht. Und wenn die Sonne kommt, dann bilden sich Schatten und Lichtregionen und dadurch entsteht die Struktur. Genauso wie der formlose Ton dann plötzlich durch das Drehen des Siegels Struktur bekommt. Und das kann man ja so schön sehen, zum Beispiel aus einem Flugzeug. Ich erinnere mich, ein Flug über Iran, über die Wüste. Ja, so eintönig. Aber die Wüste ist voller Berge. Und am Morgen, wenn man da in der Morgenzeit drüber fliegt, dann bildet sich ja so ein Schatten- und Lichtspiel. Und dadurch ergibt sich Struktur in den Bergen und in den Tälern und so weiter. Das ist genau das. Kann man genau an diese Stelle denken. Sieh, die Erde verwandelt sich wie Siegelton. Und alles steht da wie einem Gewand. Dann schön ist die Natur wieder angezogen. Mit all ihrer Schönheit, ihrer Oberflächenstruktur. Und was da alles drauf wächst und steht. Also ich meine jetzt nicht in der Wüste, aber da, wo keine Wüste ist. Und dann heißt es weiter, und den Gesetzlosen oder Gottlosen wird ihr Licht entzogen. Ah, wie geht das? Am Morgen wird das Licht der Gesetzlosen entzogen? Mhm. Ja, das Licht der Gesetzlosen ist Finsternis. Mhm. Und das Licht der Gesetzlosen, das verschwindet, indem das Licht kommt, verschwindet die Finsternis, die eigentlich nichts ist. Die Finsternis ist ja nur Abwesenheit des Lichts. Die Bosheit der Gesetzlosen ist das Ablehnen der Wahrheit und des Lichtes Gottes. Und dann heißt es, und der erhobene Arm wird zerbrochen. Also der Gesetzlose, der in der Finsternis andere töten will, ja, mit dem Morgen hört alles auf, wird dem ein Ende gesetzt, diesem Wirken in der Finsternis. Und was jetzt eben auch schön ist, wenn ich nochmal sein Bild zurückgehe, jeden Morgen kommt das Phänomen, in dem die Erdkugel dreht. Ja, wieder Siegel. Ja, es ist für den Beobachter so, dass die Sonne aufgeht, wie Psalm 19 sagt, die Sonne ist wie ein Held, die sich freut, so sagt das der Psalmist, wunderbar poetisch, die sich freut zu durchziehen ihre Bahn. Und Psalm 19 ist die Beschreibung der Sonne und ihr scheinbaren Bewegung, wie man das auf der Erde wahrnimmt. Und das hat sich übrigens nicht geändert in der modernen Astronomie. Auch in der Astronomie sagt man genau die Zeit für Sonnenaufgang und die Zeit für Sonnenuntergang. Aber man weiß ja, es ist ja die Erde, die sich dreht. Und trotzdem spricht man von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Oder man spricht von Mondaufgang, Monduntergang. Aber man weiß, das geschieht durch die Drehung der Erde. Warum? Weil man eben von der Erde aus beobachten muss, meistens. Normalerweise sind wir nicht irgendwo im Weltall. Und darum beschreibt man das von dem Beobachterstandpunkt aus. Und die Bibel ist ganz oft oder üblicherweise die Beschreibung, wie man die Dinge wahrnimmt auf der Erde. Darum sagt Josua: Sonne, stehe still zu Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Ja? Jetzt könnte man zurückrechnen, wann war die Sonne bei Gibeon und der Mond in Ajalon. Ja? Und so war die Situation wahrnehmbar. Und dieser Tag war eben viel, viel länger als ein normaler Tag, weil Gott als Schöpfer eingegriffen hatte. Absolut einzigartig. Und ein solches Gebet wurde nie mehr erhört, sagt Josua, das Buch Josua, wie das damals geschehen ist. Aber eben, das macht man auch in der modernen Naturwissenschaft, dass man die Dinge als vom Beobachterstandpunkt aus beschreibt. Und überhaupt immer in der Physik muss man einen Fixpunkt mutwillig festlegen, um andere Bewegungen zu beschreiben. Und man könnte auch einen anderen Fixpunkt im Weltall wählen. Aber auch dieser ist nicht absolut, ja? Sondern es ist dann mutwillig, von diesem Standpunkt aus beschreiben wir das. Und das ist an seinem Platz eben hilfreich. Aber normalerweise sind wir auf der Erde. Und darum beschreiben wir alles von der Erde aus. Aber eben, die Drehung der Erde wird da angedeutet. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Verse 16 bis 18.
Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt und sahst du die Pforten des Todesschattens? Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage mir dann, wenn du es alles weißt.
Oh, bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Ja, wir haben gerade etwas gehört von den Quellen der Tiefe. Aber das Wort für Quelle ist in 1. Mose 7 und 8 ein anderes Wort als hier. Es ist die Frage, sind gemeint diese Quellen der Tiefe, die bei der Sintflut aufbrachen, wo das Wasser aus dem Mantel hervorkam, oder ist es noch etwas anderes? Auf jeden Fall sagt Gott, bist du gekommen zu den Quellen des Meeres? Das ist alles Poesie. Das ist eine erste Verszeile und dann kommt eine zweite, die das Gleiche mit anderen Worten ausdrückt. Und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Also Gott sagt, hast du einen Spaziergang gemacht am Meeresboden? Ja? Und natürlich hätte er damals sagen müssen, nein, noch nie. Und auch heute, wo man so den Meeresboden absuchen kann, aber die meisten Menschen der Menschheit müssten sagen, nein, habe ich nie gemacht, einen solchen Spaziergang. Und dann sagt Gott, und bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Also da ist klar, es muss Quellen geben im Meer. Und das Interessante ist, also Jahrtausende später hat man die sogenannten hydrothermalen Quellen der Tiefsee entdeckt. Das erste Mal gesichtet von einem Menschen mit den Augen, mit einem Tiefsee-U-Boot 1977. Aber vor über 4000 Jahren hat Gott gesagt zu Hiob, bist du gekommen zu den Quellen der Tiefe? Und ich meine, wir alle hier müssen sagen, nein, wir waren noch nie dabei, noch nie dort. Und das sind ganz interessante Phänomene in Tiefen von 700 bis 4000 Metern. Und diese Quellen, hier werden sie so schematisch dargestellt, die sind fantastisch. Da kommt bis über 464 Grad heißes Wasser heraus. Und diese Quellen, das ist eine Schätzung, die ich gefunden habe, aber schon vor Jahren, vielleicht ist die heute ein bisschen revidiert, hat man damals geschätzt, etwa 160 Kubikkilometer Wasser, das durch diese hydrothermalen Quellen wieder in den Ozean zurückgefördert wird. Es gibt einen Wasserkreislauf bei diesen Quellen, wie man hier sieht auf der Darstellung. Was 464 Grad heißes Wasser? Da sagt einer, also meine Frau kann nur auf 95 waschen. Ja, meine auch. Aber eben, weil wir so ungefähr 400 Meter über dem Meeresspiegel wohnen, würden wir am Meer leben, dann könnte meine Frau im Prinzip auf 100 Grad waschen. Ja? Und auch der Kaffee wäre noch ein bisschen heißer. Aber man verbrennt sich ja auch mit 95. Und in diesen Meerestiefen gibt es einen so gewaltigen Druck. Und dadurch kann man höhere Temperaturen als 100 Grad erreichen. Und das ist ja das Prinzip vom Dampfkochtopf, ja? Nicht wahr? Ich staune manchmal, wie eine Frau das macht, mit einer Selbstverständlichkeit. Ich habe immer Angst, das könnte mal explodieren. Ja, die Kartoffeln rein, Dampfkochtopf und dann, bis es dann da so pfeift und das wäre ja der Moment vor der Explosion, ja? Sie hat kein Problem damit und psch, wird das wieder abgelassen. Aber da haben wir Kartoffeln wirklich weich gekriegt mit deutlich über 100 Grad. Ja, warum geht's? Unter Druck. Und da ist es also auch so, unter Druck. Und jetzt zwei fantastische Bilder. Das sind zwei solche hydrothermalen Quellen der Tiefsee. Jetzt weiß man darum. Man staunt über das Phänomen. Aber Gott sagte vor 4000 Jahren, bist du gekommen zu den Quellen der Tiefe. Dieses Wissen im Wort Gottes ist einfach fantastisch. Und ich habe ja ein Büchlein geschrieben, die Wissenschaft hat Verspätung. Und da behandle ich 30 Beispiele aus der modernen Naturwissenschaft, die man aber schon längst in der Bibel vor Jahrtausenden nachlesen konnte. Und auch diese Einzelheiten, die wir heute gesehen haben, gehören dazu. Die erwähne ich zwar im Büchlein nicht, ich habe 30 andere Beispiele gebracht, aber so kann man weiterfahren mit solchen Beispielen. Und nächstes Mal werden wir uns beschäftigen mit der nächsten Frage. In Vers 18, hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Und natürlich auch die Frage, und sahst du die Pforten des Todesschattens? Aber wir kommen jetzt zum Schluss für heute.